Herzlich willkommen zum Podcast im Würfelhaus, der Podcast für Vertrauen, Beziehung und gutes Lernen. In der Regel geht es hier nicht nur um Zahlen oder Mathe-Probleme, sondern um all das, was Eltern beim Lernen mit ihren Kindern bewegt und was sie auch wirklich brauchen, um kluge Entscheidungen zum Wohle ihres Kindes zu treffen. Es ist ein Podcast, der zuhört, erklärt und begleitet. Heute geht es allerdings mal wirklich um das Thema Rechenprobleme. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe ChatGPT gefragt, was sind denn normale Rechenschwierigkeiten, weil ich das immer wieder gefragt werde von den Eltern, mit denen ich Kontakt habe. Wie kann ich unterscheiden, was normale Rechenschwierigkeiten sind und wo geht's schon in Richtung Dyskalkulie? Und vor allem will ich heute im Podcast mal besprechen, was macht denn die Schule? Was für eine Lösung hat die Schule zum Thema Rechenprobleme oder Dyskalkulie? All das im heutigen Podcast. Aber wie gesagt, ich habe ChatGPT gefragt und werde mich dieser Diskussion mit ChatGPT stellen. Also, mir wurde vorgeschlagen, normale Rechenschwierigkeiten, die Ursache davon ist meist fehlendes Üben, Lücken im Unterricht und zu schnelles Lerntempo. Also hier haben wir schon mal eine Sache, die Schule wird da auch mit reingenommen, im Prinzip zu sagen, okay, Rechenschwierigkeiten können entstehen, wenn die Schule zu schnell im Tempo vorangeht. Und das höre ich sehr oft von den Eltern. Die haben einfach das Gefühl, dass die Lehrkräfte zu schnell die Themen durcharbeiten, manchmal sich länger Zeit lassen und plötzlich werden mehrere Themen hintereinander schnell durchgejagt, vielleicht weil dann das Ende des Schuljahres naht und natürlich die Lehrkraft hier Stress kriegt und sagt, okay, ich muss noch so vieles durcharbeiten, irgendwie habe ich mir zu lange Zeit gelassen, jetzt muss das alles noch rein in die Kinder, ja. Und das sehe ich ganz genauso. Das zu schnelle Lerntempo stresst auch viele Kinder. Und was ich auch erlebe ist, dass Rechenschwierigkeiten auch dadurch entstehen, dass die Themen zu schnell gewechselt werden. Also nicht nur, dass man die Themen zu schnell durchgeht, sondern dass die auch immer wieder gewechselt werden. Also das heißt, jetzt wird ein bisschen was zum Thema Geld gemacht, ja, dann wird das Thema wieder gewechselt und es kommt ein bisschen was zum Zehnerübergang, dann kommt wieder ein bisschen was zur Uhrzeit, Sachaufgaben und so weiter. Und das macht die Eltern in meiner Erfahrung sehr unglücklich und man hat das Gefühl, man rennt immer hinter der Schule her und kommt so gar nicht so richtig mit dem Kind. Und dadurch können natürlich schon mal riesige Probleme beim Kind entstehen. Meist fehlendes Üben, das kann natürlich auch dazu führen, dass ein Kind vielleicht zeitweise nicht so gut performt, wenn es nicht geübt hat. Üben ist ein heißes Eisen, sage ich mal, weil letztendlich kommt es darauf an auch, ob du richtig mit deinem Kind übst, ja, oder ob es einfach das übt, was die Schule vorgibt und oder vielleicht das eben nicht übt, ja, aber letztendlich geht es darum zu sagen, ne, muss mein Kind überhaupt viel üben oder nicht? Ich finde, in Mathe muss man immer üben, weil ich habe noch kein Kind erlebt, dem Mathe einfach so zugefallen ist, ohne dass es was üben muss. Also es gibt immer Kinder, die sind natürlich schon sehr fit in Mathe, die haben eine sogenannte Mathe-Affinität, denen gefällt es auch, die machen es gerne und die haben natürlich da ein riesen Vorwissen, aber ich glaube, üben im Sinne von, ich muss mal einen Prozess durchgehen, das müssen, glaube ich, alle Kinder. Ne? Aber wenn man natürlich ein neues Thema startet und dann vielleicht nicht übt, wie die Uhrzeit zu lesen ist und so weiter, dann kann es natürlich schnell mal dazu kommen, dass Rechenschwierigkeiten entstehen. Das würde ich aber nur in die Richtung sehen, wenn es tatsächlich nur bestimmte Themen betrifft, die man nicht geübt hat. Ich würde hier eine große Unterscheidung machen zu, okay, mein Kind hat vielleicht nicht viel geübt oder es hat falsch geübt, aber es ist generell so, dass es nicht gut mitkommt. Und dann ist das fehlende Üben nicht immer das Grundthema, sondern auch wenn ein Kind wenig übt, aber nicht verstanden hat, wie das Thema funktioniert. Also mit fehlendem Üben kann man zumindest eine durchschnittliche Leistung zeigen. Aber übt man nicht und hat man sich verstanden, dann entstehen richtige Rechenschwierigkeiten, die sich aber fortsetzen. Daran kannst du das unterscheiden. Okay, was ist im Unterschied dazu die Ursache für eine Dyskalkulie? Also wo geht es dann in diese Richtung? Und hier sagt ChatGPT, das ist eine neurobiologische Verarbeitungsstörung genetischer und kognitiver Ursachen. Nee, Es hat genetische und kognitive Ursachen, genau. Also, der Meinung bin ich nicht. Ich sehe das anders. Ich sehe das so, dass ich niemanden erlebe. Ich habe noch kein Kind getroffen und auch keinen Erwachsenen, der gar nicht mit Zahlen und Mengen umgehen konnte. Gar nicht. Ja. Und ich sag mir, eine Verarbeitungsstörung würde sich ja auch auf andere Bereiche auswirken. Also ich kann nicht sagen, dass ich nur eine Verarbeitungsstörung in Bezug auf Mengen und Zahlen habe. Also ich lasse mich gerne belehren, aber mir ist das noch nie vorgekommen. Kein Kind, mit dem ich gearbeitet habe oder Erwachsener, der sich an mich gewandt hat, da habe ich festgestellt, da liegt eine neurobiologische Verarbeitungsstörung vor, nur im Bereich Rechnen. Ich sehe das so, dass nicht jedes Kind und auch nicht jeder Erwachsene in der Lage ist, komplexe Rechenübungen oder komplexe Rechenthemen zu bearbeiten, so dass man immer beim richtigen Ergebnis rauskommt. Ne, wir reden ja immer noch vom Rechnen in der Grundschule und nicht von großen mathematischen Übertragungen, also in Bereiche, wo es ja um ganz andere mathematische Dinge geht, als nur um simples Ausrechnen von Rechenaufgaben. Davon reden wir ja in der Grundschule, dass man in der Alltagsmathematik sich bewegen kann. Man kann die Uhr lesen, man kann mit Geld umgehen, man kann Rechenaufgaben rechnen, ne, Multiplikationsaufgaben lösen, Divisionsaufgaben lösen, in der Sache quasi sich auskennen. Ja, und warum muss jedes Kind hier in der Sache gleich gut entwickelt sein? Da muss es eine Spanne geben, eine Spannweite. Es gibt es in jedem Fach. Sprachen, Deutsch, Lesen, Geschichten schreiben, Biologie, in jedem Schulfach, Musik, Sport. Ne, es gibt immer Kinder, denen das schwer fällt und es gibt Kinder, denen das Fach leicht fällt. Es gibt sportliche Kinder, es gibt unsportliche Kinder und es gibt Kinder, die sind musikalisch und andere wieder nicht. Und das sehe ich genauso im Rechnen. Ich sage mir, es gibt Kinder, die sind rechenaffin und andere sind eben nicht so rechenaffin. Und das ist erstmal gar nicht schlimm. Und deswegen sehe ich in der Grundschule die Entstehung einer Dyskalkulie nicht als neurobiologische Verarbeitungsstörung, sondern ich sehe es als ein Kind, ich sehe es bei Kindern so rum, die quasi frühzeitig nicht mit dem Stoff mitgekommen sind, immer weiter abgefallen sind und dann so eine Kluft zur Klasse entstanden ist, dass man dann das Kind beim Namen nennen muss und dann heißt es halt Dyskalkulie, Rechenstörung. Es hilft dir jetzt vielleicht nicht weiter im Sinne von, kann mein Kind entwickelt mein Kind gerade eine Dyskalkulie oder sind es eher normale Rechenschwierigkeiten? Aber ich kann dir aus meiner Sicht sagen, wenn ein Kind von Grund auf in der ersten Klasse schon Problemstellen zeigt in der Verarbeitung von Rechenaufgaben in Bezug auf Rechenstrategien, in Bezug auf Verständnis für die Menge, Verständnis für den Stellenwert, dann muss da unbedingt etwas geschehen, damit eben keine Riesenbaustelle aufgemacht wird und dann das Kind tatsächlich so weit von der Klasse weg ist, dass man das nicht mehr aufholen kann. Und die Schule, ich komme nachher noch dazu, heute habe ich ein paar Sprachfehler, ich hoffe, du siehst es mir nach, ich weiß nicht warum. Aber ich komme nachher noch dazu, dir zu erklären oder zu zeigen, aufzuzeigen, welche Lösungen die Schule bei Rechenproblemen hat, also was sie dir anbieten kann, wenn dein Kind da Schwierigkeiten zeigt. Und da wirst du sehen, diese Lösungen sind vor allem dann bei Dyskalkulie ziemlich mager. Also das ist wenig, was die Schule da quasi noch dir bieten kann oder deinem Kind, weil eben die Kluft zur Klasse zu groß ist. So, und daran kannst du dich so ein bisschen orientieren. Dyskalkulie entsteht in den ersten 2 Grundschuljahren. Es kann nicht sein, dass ein Kind in der 3. Klasse ein Dyskalkulie-Gutachten bekommt ohne dass es in der 1, 2 schon aufgefallen wäre, dass es Probleme zeigt. Es kann nicht, kommt nicht plötzlich, sage ich mal. Ne? Also es ist ein längerer Prozess, den man beobachten kann. Und ich habe vorhin schon gesagt, auch bei den normalen Rechenschwierigkeiten, ne, meist fehlendes Üben, Lücken im Unterricht, zu schnelles Lerntempo, das war ja das, was ChatGPT als Ursache genannt hat. Ne? Da muss man unterscheiden können, ist es etwas, was gerade mal kurz auftritt, bei einem Thema vielleicht nur, aber grundsätzlich auch nicht so gravierend, dass man sagen kann, oh mein Gott, das geht jetzt völlig in die Hose, sage ich mal, sondern es ist so ein, ja, es ist vielleicht, läuft nicht ganz so glatt, aber ich sag mal, es ist jetzt nicht so, fällt nicht komplett aus dem Rahmen, ne? Sondern das Kind, ja, macht sich grundsätzlich ganz gut in Mathe, also es ist immer relativ dabei, ne? In der Mitte hält es sich so ungefähr. Ne? Dann kann man sekundär von Rechenschwierigkeiten sprechen, aber nicht, wenn es ein längerer Prozess ist. Wenn du das beobachtest in Klasse 1 und 2, dass dein Kind sich müht, dass die Rechenhausaufgaben, dass es die nicht alleine schafft, dass es immer wieder deine Erklärung, deine Hilfe braucht, ne? Dass du das Gefühl hast, das sind Verständnisprobleme, ne? Auch die Rechenstrategien musst du erklären, jede Änderung der Rechengleichung, also wenn sich das die Umstellungen der Gleichung, also eine Ergänzungsaufgabe zum Beispiel oder Platzhalteraufgabe, verstehe dein Kind nicht, du musst ihm erklären, wie das zu lösen ist, du musst ihm Tabellen, Rechenmauern erklären. Das sind alles Dinge, die dir zeigen sollten, im Moment hat dein Kind Rechenschwierigkeiten, aber das geht ganz eindeutig in Richtung Rechenstörung irgendwann für die Schule, weil dein Kind immer weiter von der Klassenleistung abfällt. Und dann hat die Schule keine andere Möglichkeit, als in diese Richtung zu diagnostizieren oder dich in diese Richtung, dich darauf aufmerksam zu machen, dass das irgendwann dann als Dyskalkulie oder als Rechenstörung dann für die Schule so benannt werden muss. Und da kommen wir auch nochmal zu einem Thema, was mir gerade eingefallen ist, ist tatsächlich so, dass ich sehr häufig erlebe im Moment, dass mich Eltern darauf ansprechen, ja, die Lehrkraft will unbedingt, mein Kind hat ja Rechenprobleme, ne, und die Lehrkraft will unbedingt, dass da ein Gutachten gemacht wird, damit das Kind in irgendeiner Form mehr Zeit bekommt oder vielleicht auch ein bisschen leichtere Aufgaben kriegt, wobei das meistens diese mehr Zeit ist für die Klassenarbeiten. Ja, das heißt also, die Schule muss ja irgendwie damit klarkommen, irgendwas, sage ich mal, wenn dein Kind differenziert wird von anderen Kindern, dass es quasi eine Sondergenehmigung hat, längere Zeit zu brauchen für die Klassenarbeit, dann muss die Schule das als Gutachten in den Händen haben. Zumindest transportieren diese Erwartungen die Lehrkräfte an die Eltern. Ja, ob das wirklich so ist, wage ich zu bezweifeln. Ich habe ein ganz anderes Verständnis von Differenzierung als jetzt hier eben so angeschaut. Also ich finde, man kann nicht einfach ein Gutachten als Grundlage nehmen dafür, dass ich dem Kind mehr Zeit gebe. Aber das ist ein anderes Thema, komme ich vielleicht nachher nochmal drauf. So, ich habe nämlich hier noch einen grundlegenden Unterschied zwischen normalen Rechenschwierigkeiten und Dyskalkulie in der Dauer. ChatGPT sagt, normale Rechenschwierigkeiten sind vorübergehend und lassen sich mit gezielter Übung verbessern. Genau, aber da kommen wir auch zu einem wichtigen Punkt. Im Gegensatz zur Dyskalkulie, die besteht dauerhaft und bleibt trotz Übung bestehen. Bin ich auch vollkommen anderer Meinung, weil lässt sich mit gezielter Übung verbessern. Normale Rechenschwierigkeiten sind nur vorübergehend. Die gezielte Übung ist aber die Problemstelle. Habe ich ein Rechenproblem? Ja, was sich vielleicht unterschwellig schon länger entwickelt hat, niemand hat so richtig gemerkt. Ne, und jetzt oder ja, in der ersten Klasse zum Beispiel, da zählen ja viele Kinder fleißig vorwärts und rückwärts bis 20 und die Eltern denken meist noch, passt doch alles. Und auch die Lehrkräfte sagen, passt alles im grünen Bereich. Aber für mich als Expertin im mathematischen Bereich in der Grundschule muss ich sagen, nein, da passt schon mal gar nichts. Weil wenn ein Kind in dem Zahlenraum bis 20 keine Automatisierung erreicht und letztendlich die Erkenntnisse aus dem Zahlenraum bis 10 nicht in den Zahlenraum bis 20 übertragen kann, dann ist hier schon eine große Problemstelle, die unterschwellig läuft und für die Eltern und die Lehrkräfte vielleicht gar nicht so bewusst ist, ja. Und jetzt ist die Frage, wenn man dann in der zweiten Klasse merkt, oh, mein Kind kommt ja gar nicht zurecht mit dem Zahlenraum bis 100 und plötzlich denkt man, oh, da entstehen Rechenschwierigkeiten, ist das jetzt normal? Ne? Es wäre jetzt laut ChatGPT vorübergehend, man sagt, okay, die ganze Zeit war nichts, jetzt ist plötzlich ein Problem da, ne? Und jetzt muss ich nur richtig üben, dann passt es. Nein, hier haben wir eine unterschwellige Problematik, die nach außen erstmal nicht sichtbar wird, wenn man da nicht genau Bescheid weiß. Und dann versucht man das zu verbessern mit gezielter Übung. Und jetzt ist aber ganz ausschlaggebend, welche gezielte Übung ich einsetze. Woher weiß ich denn, was genau die Problemstelle ist, wenn ein Kind im Zahlenraum bis 100 nicht klarkommt? Sind es die zweistelligen Zahlen? Ne? Kann es jetzt nicht übertragen vom Zahlenraum bis 20 auf den 100er? Ne? Muss ich jetzt ihm erklären, wie es das rechnen soll? Was genau mache ich jetzt an gezielten Übungen? Und das ist generell auch bei der Dyskalkulie so. Sie ist dauerhaft, bleibt trotz Übung bestehen und das stimmt nicht. Denn die Dyskalkulie ist nicht dauerhaft, wenn man die richtige Übung einsetzt. Ja, also da habe ich eine Diskrepanz. Ich finde, ein Kind, was eine sogenannte Dyskalkulie zeigt, das heißt also, da entsteht, ist schon ein Gutachten, das Kind ist sehr weit von der Klasse weggetriftet, also hat keinen Anschluss mehr gefunden. Ne? Und dann bleibt diese Dyskalkulie, diese Rechenstörung schulisch gesehen vielleicht deshalb bestehen, weil das Kind natürlich die Zeit nicht mehr hat, das alles aufzuholen. Angenommen, in der dritten Klasse bekommt ein Kind ein Gutachten, ja, weil in 1 hat es noch gut geklappt, in 2 ist dann problematisch geworden. Man hat es irgendwie beobachtet und dachte, vielleicht noch normale Rechenschwierigkeiten, aber in der dritten Klasse geht gar nichts mehr und dann muss das ein Gutachten sein, ja. So, aber jetzt nochmal zurückzukommen auf den Verlauf, kann man nicht sagen, dass die Dyskalkulie deshalb bestehen bleibt, also dass es weiterhin eine Dyskalkulie ist, weil das Kind nicht rechnen lernt, sondern weil es eben diese vielen Themen nicht mehr schafft. Das ist ein Zeitproblem. Also es kann durchaus sein, dass das Kind dann durch die richtige Übung, also wenn es zum Beispiel mit Würfelhaus arbeitet, dann habe ich sehr viele Kinder schon begleitet, die haben das geschafft, die haben ihre Dyskalkulie überwunden. Ja, da war vielleicht auch noch die Zeit, der Zeitrahmen in okay, sodass die Kinder auch die ganzen Themen noch aufarbeiten konnten. Aber schafft das ein Kind nicht, kommt die sogenannte Rechenstörung oder das Gutachten über die Rechenstörung sehr spät und wird dann erst eine gute Übung eingesetzt, wie zum Beispiel Würfelhaus, dann ist es sehr, sehr schwierig, diese ganzen Themen aufzuholen. Und dennoch kann das Kind rechnen lernen. Es ist nicht, hat keine Rechenstörung, ja, aber es bleibt halt dann doch schulisch gesehen bei diesem Gutachten. Also ich hoffe, du bist da jetzt mitgegangen geistig in meiner Schleife, jetzt hier einfach nicht zu sagen, es bleibt bestehen. Nein, es bleibt nicht bestehen. Man kann Dyskalkulie tatsächlich überwinden. Also, da gehe ich nicht konform mit ChatGPT. Nächster Punkt. Was ist der grundlegende Unterschied in Bezug auf Lernfortschritt? Also, der Lernfortschritt wird bei normalen Rechenschwierigkeiten mit zusätzlicher Hilfe und Erklärung verbessert sich das Rechnen, sagt ChatGPT. Bei Dyskalkulie wäre es kaum ein Fortschritt, trotz intensiver Förderung. Auch das kann ich überhaupt so nicht unterschreiben, ja, weil genau das gleiche Problem, was ich eben beschrieben habe, ne, wenn zusätzliche Hilfe braucht das Kind, ja, wenn eine Rechenschwierigkeit da ist, dann wird das Kind das nicht von alleine schaffen, das Verständnis zu erreichen. Es braucht also eine gute Lehrkraft, ob das jetzt die Eltern sind oder tatsächlich eine sogenannte ausgebildete Lehrkraft, ja, das ist egal. Es braucht jemand, der weiß oder sieht, wo das Kind steht und wo genau die Hilfe einsetzen muss und was man genau tun muss. Das ist auch noch wichtig. So, und dann, sagt ChatGPT, verbessert sich dann das Rechnen? Nein, das verbessert sich nur, wenn die Erklärung wirklich gut ist und wenn man wirklich weiß, wo das Kind steht und was für einen Hebel man braucht oder nimmt, um das Kind weiterzubringen. Und da habe ich schon sehr oft erlebt, dass durch sogenannte normale Rechenschwierigkeiten plötzlich Riesenprobleme entstanden sind, ja, weil eben nicht die richtige Erklärung und Hilfe eingesetzt wurde. Also ich erkläre nochmal, angenommen in der ersten Klasse hat ein Kind Probleme im Zahlenraum bis 20 bei der 10er-Überschreitung. So, jetzt laut ChatGPT würde man sagen, das Kind kriegt eine zusätzliche Hilfe, das Mädchen zum Beispiel, und ich erkläre, wie der 10er-Übergang funktioniert. So, jetzt sollte sich das Rechnen verbessern, ja. Vielleicht kann das Kind jetzt tatsächlich den 10er-Übergang weiterzählen, ja. Aber die Frage ist doch, hat es wirklich verstanden, was diese Rechenoperation bedeutet und wie es das in Verbindung zum Stellenwert und zur Mengenvorstellung verknüpfen kann? Kann es diese Kompetenz übertragen in den nächsten Zahlenraum oder nicht? Und auch hier wieder, ne, baut sich hier ein größeres Problem auf oder nicht? Und in der Regel muss ich nochmal betonen oder wiederholen, in der ersten und zweiten Klasse sollte man das echt ernst nehmen, wenn Kinder Probleme zeigen. Weil das sind in der Regel keine isolierten Probleme, das sind meist grundlegende Schwierigkeiten, die sich dann extrem aufbauschen. Weil alles, in Mathe ist es halt mal einfach, sage ich mal, alles baut aufeinander auf. Ja? Sodass die Schule zuerst den Zahlenraum bis 10 arbeitet, dann den Zahlenraum bis 20, dann den Zahlenraum bis 100, dann den Zahlenraum bis 1000, dann bis zu einer Million. Und hat dein Kind hier kein Verständnis für Menge und Stellenwert erreicht in der ersten Klasse schon, dann wird es in der zweiten Klasse schon schwierig. Also die Hilfe und die Erklärung muss fürs Kind so sein, dass es passt, dass das Kind auch wirklich verstehen darf. So, und bei der Dyskalkulie wäre es dann so, kaum Fortschritt trotz intensiver Förderung. Auch das kann ich so nicht bestätigen. Intensive Förderung ist richtige Förderung intensiv? Ja, dann schafft das Kind das auch. Dann kann es auch eine Dyskalkulie überwinden, wenn der Zeitrahmen gegeben ist. So, kommen wir zum nächsten Unterschied, das Verständnis. Hier steht bei normalen Rechenschwierigkeiten, kann das Kind grundlegende Konzepte, zum Beispiel 10 ist gleich 7 plus 3, irgendwann begreifen? Okay, da stört mich ein Wort sehr, und zwar das Wort irgendwann. Ja, es ist gar nicht unwichtig, sondern im Gegenteil sehr wichtig, wann das Kind das begreift. Ne? Weil wir haben das Thema Zeitproblem sehr massiv in der Schule. Man könnte jetzt sagen, ja, man kann dem Kind Zeit lassen. Irgendwann kann es dieses Konzept begreifen. Und ich habe da immer eine schöne Anekdote aus einer Ergopraxis, in der ich mal einen Tag lang Fortbildung gehalten habe und habe alle möglichen Kinder aus dieser Ergopraxis mit denen gearbeitet, diagnostiziert, geübt und so weiter. Und da waren, wenn ich mich richtig erinnere, mindestens 4 bis 5 Kinder aus der Waldorfschule dabei, mit denen ich gearbeitet habe. Und die waren mittlerweile schon in der 5. oder 6. Klasse und konnten nicht sicher bis 100 rechnen. Die Eltern waren da natürlich aufgebracht nach dem Motto, das muss doch jetzt mal klappen. Aber die Kinder waren total entspannt. Die hatten überhaupt kein Gefühl von, ich kann was nicht oder jetzt wird es aber mal Zeit, dass ich das lerne. Nein, das hatten die nicht. Und ich glaube, es lag daran, dass die Lehrkräfte da sehr entspannt damit umgegangen sind und vielleicht auch die Grundeinstellung hatten, irgendwann wird das Kind das schon begreifen. Das ist im staatlichen System aber nicht so der Fall. Und ich weiß auch nicht, ob es grundlegend in jeder Waldorfschule so ist. Ja, ich habe jetzt das nur mal hier so kennengelernt und es hat mich damals sehr erstaunt, muss ich sagen, weil ich die Kinder als sehr entspannt erlebt habe. Ne? Und ich habe die Eltern verstanden, in der 6. Klasse sollte man schon bis 100 sicher rechnen können. Ja, das ist meine Meinung, weil ein Kind kann das lernen. Es kann aber auch sein, dass in der Zeit einfach andere Lerninhalte viel wichtiger waren fürs Kind und dass es sich in seinem Potenzial in eine andere Richtung gerade entfalten wollte. Das finde ich auch okay. So, aber im staatlichen System, wie gesagt, in der normalen Grundschule kannst du dir diese Zeit nicht lassen. Und auch in der, ich kenne kein außerschulisches System, also in Montessori geht es auch nicht. Europäische Schule glaube ich auch nicht. Die machen eh sehr, sehr schnell, arbeiten die Themen durch. Also außer der Waldorfschule, wo ich es auch nicht genau weiß, ob das überall so ist, kann man sich die Zeit eigentlich nicht wirklich nehmen, weil die ganze Klasse ja immer gleichzeitig voranschreitet. Ne? Ja, im Gegensatz zur Dyskalkulie schreibt ChatGPT, da wäre ein grundlegendes Mengen- und Zahlenverständnis bleibt hier gestört. Ja, und jetzt ist die Frage, was ist denn gestört? Ja, weil Dyskalkulie wird auch von ChatGPT übersetzt als Rechenstörung. Und viele Eltern reden ja davon, mein Kind hat eine Rechenstörung. Also da ist was gestört. Ich finde, das ist ein ganz schlechtes Wort. Ich mag das gar nicht. Bei keinem Kind ist irgendwas gestört, ja, sondern es ist eine Herausforderung fürs Kind. Ich sehe das so. Und ich will nochmal erinnern daran, dass es sehr viele Intelligenzen gibt. Ja, es gibt Kinder, die sind sehr intelligent, was Mathe angeht. Es gibt Kinder, die sind sehr intelligent, was Musik angeht. Also ich sehe das einfach als eine Herausforderung. Und ich kann da überhaupt nicht mitgehen, dass das grundlegende Mengen- und Zahlverständnis gestört bleibt, also eine Herausforderung bleibt. Ich kann nur sagen, die vielen tausend Kinder, die ich schon begleitet habe, also im Rechnen lernen, kann man sagen, die erreichen vielleicht nie so eine Rechenaffinität, wie es andere von sich aus schon haben, wenn sie in die Schule kommen oder ja, meistens ist es schon vorhanden, ja? Vielleicht nicht. Vielleicht werden, ich sage immer zu den Eltern, vielleicht wird dein Kind kein Matheprofessor oder interessiert sich nicht weiter für dieses Thema. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Es hat anderes Potenzial. Aber das Mengen- und Zahlenverständnis kann sich problemlos mit einer guten Anschauung, mit einer guten Bekleidung und mit einer guten Hilfe und Erklärung kann sich das problemlos entwickeln. Ja? Ich glaube, vielleicht wage ich mich zu weit raus, aber ich sage es jetzt einfach mal. Ich glaube, dass alle Kinder, auch Kinder in der Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, Förderschwerpunkt Sprache, ganzheitliche Entwicklung bin ich mir nicht sicher, muss ich ehrlich sagen. Aber ansonsten kann ich sagen, alle Kinder, auch selbst die, die sich im Lernen generell schwer tun, können ein grundlegendes Mengen- und Zahlverständnis erreichen in den Zahlenräumen der Grundschule ganz sicher. So, nächster Unterschied, den ChatGPT hier vorweist, sind die Begleiterscheinungen, was ich sehr spannend finde. Bei normalen Rechenschwierigkeiten entsteht wohl Unsicherheit, Frustration, aber keine tiefgreifende Angst. Das finde ich sehr spannend, dass es hier unterschieden wird zur Dyskalkulie als starke Matheangst, Vermeidungsverhalten und Selbstwertprobleme. Auch das kann ich aus meiner Praxis so gar nicht sehen, sondern ich sehe auch, dass Kinder bei normalen Rechenschwierigkeiten, die vielleicht so am Anfang mal ein Thema betreffen, schon auch Selbstwertprobleme entwickeln können. Es gibt Kinder, die sind sehr, sehr motiviert und die sind sehr ehrgeizig und die vielleicht über die Eltern auch vermittelt, ja. Es kann ja auch sein, dass das Kind von sich heraus intrinsisch sehr stark ergebnisorientiert ist oder erfolgreich sein will. Aber es kommt auch oft in der Familie vor, dass ein Elternteil auch sehr, ja, busy ist, sage ich mal, und vielleicht auch sehr gut in Mathe war früher, ne? Und wenn dann irgendein Thema nicht so gut verstanden wird, dann können da schon Selbstwertprobleme beim Kind entstehen. Ja, es ist immer eine Frage der eigenen Einstellung zu sich selbst und zu seinem Potenzial. Deswegen würde ich hier die Unterscheidung gar nicht oder dieses Merkmal gar nicht heranziehen, wenn ich überlege, hat mein Kind jetzt gerade nur normale Rechenschwierigkeiten oder entsteht hier schon eine Dyskalkulie oder ist das schon eine Dyskalkulie? Aber wo ich mitgehen kann, ist ganz sicher, wenn eine starke Rechenherausforderung, eine Rechenstörung, wie es offiziell genannt wird, oder Dyskalkulie vorliegt, dann ist auf jeden Fall ein Vermeidungsverhalten, eine Angst oder auch Selbstwertprobleme hundertprozentig da. Also ich habe noch kein Kind erlebt, was in Mathe, sage ich mal, echt richtig Schwierigkeiten hatte, was nicht irgendwas davon zusätzlich gezeigt hat. Warum? Ganz einfach, weil wir ständig im Vergleich leben. Na, in der Schule wird ja immer verglichen. ja, vielleicht die Kinder aus der Waldorfschule, die ich vorhin genannt habe, die hatten das vielleicht nicht so stark. Die haben eigentlich gar keine Selbstwertprobleme darüber gezeigt. Aber warum? Auch wiederum leicht erklärbar, weil von außen, außer von den Eltern vielleicht, nicht das Gefühl vermittelt wurde, bei dir stimmt was nicht. Na, aber jetzt gucken wir mal in die normalen Schulsysteme rein. Auch wenn es die Lehrkraft vielleicht nicht so transportiert, so merkt das Kind aber schon über die Klasse, ne, dass es da vielleicht nicht ganz so mithalten kann. Ne. Es streckt vielleicht und sagt eine falsche Antwort auf eine Frage, auf eine Aufgabe und merkt an der Reaktion von den anderen Kindern, oh, das war falsch. Und wenn das häufiger vorkommt, meldet sich das Kind nicht mehr. Da entstehen schon Selbstwertprobleme. Ja, oder die Fragestellung im Kopf, bin ich anders? Ich kann das nicht so gut. Ich hasse Mathe. Mathe ist blöd. Ne? So entsteht so langsam. Von daher würde ich Unsicherheit und Frustration, was unter normalen Rechenschwierigkeiten aufgelistet wird, würde ich zusätzlich zur sogenannten Dyskalkulie mit dazurechnen. Also Matheprobleme bringen immer Unsicherheit mit sich, weil ich nicht weiß, ne, habe ich es jetzt nicht verstanden, bin ich nicht klug genug, warum verstehe ich es nicht, alle anderen verstehen es doch. Ne, so kommt es bei den Kindern an. Ne, die Mama erklärt es mir, der Papa versucht zu erklären, vielleicht noch ein Geschwisterkind, ne, in der Schule die Lehrkraft und so weiter, aber irgendwie habe ich es nicht verstanden. Und dann entsteht beim Kind natürlich eine starke Frustration und auch eine Unsicherheit. Und die Frustration entsteht zusätzlich, wenn die Kinder merken, aha, ich übe und trotzdem habe ich nicht den Erfolg, den ich eigentlich durchs Üben erreichen sollte. Da kommen wir wieder zu dem, was ChatGPT vorhin als, habe ich genannt, unter normalen Rechenschwierigkeiten aufgelistet hat, meist fehlendes Üben. Ja, und unter Dyskalkulie bleibt trotz Übung bestehen. Ja, natürlich bleibt trotz Übung bestehen, wenn man falsch übt. Und das wiederum führt definitiv zu Frustration und auch Vermeidungsverhalten. Die Kinder wollen gar nicht mehr üben, die sehen es gar nicht mehr ein. Ich erlebe zwar immer noch Kinder, die irgendwie immer noch der Mama zuliebe oder warum auch immer sich quälen und dadurch bringen wollen irgendwie, aber letztendlich, ja, ist Üben, das richtige Üben, ein großer Hebel. Ja? Und jetzt komme ich mal zum Gutachten Dyskalkulie generell. Ne, wenn du mit deinem Kind ein Dyskalkulie-Gutachten machen oder erstellen lässt oder einfach schauen lässt, was ist mit meinem Kind los? Hat es eine Rechenstörung? Ist es gestört? Hat es eine neurobiologische Verarbeitungsstörung? Und hat das genetische und kognitive Ursachen? Also ist mein Kind nicht ganz so schlau wie die anderen, das versteht man ja darunter. Das finde ich alles, passt alles überhaupt gar nicht. Ja, aber solltest du das begutachten lassen und kriegt dein Kind vielleicht dann tatsächlich diese Begutachtung, was machst du dann damit? Ja, dann ist doch die Frage, was braucht das Kind jetzt? Welche Übung, welchen Hebel, welche Anschauungsmittel, welche Erklärung, ja, braucht es, damit es weiterkommt? Und dann wird aus Mathe Angst Mathe Freude oder Mathe Lust, hatte ich sehr oft schon erlebt bei Kindern, die, wo der Hebel richtig angesetzt wurde. Ich erinnere mich jetzt gerade an eine Mama, die mir berichtet hat von ihrem Kind. Sie hat mit Würfelhaus angefangen zu arbeiten und hat sich von uns begleiten lassen. Und bei der ersten Übung mit dem Kind schon hat das Kind sie nach der Übung umarmt und hat sich bei ihr bedankt. Weil Kinder merken, ob sie vorankommen oder nicht, ob das eine Hilfe ist oder nicht, das merken die Kinder. Und das war wirklich auch sehr spannend, dann zu hören. Die Mutter war total erstaunt, das hat mein Kind noch nie gemacht. Ja, warum? Weil man übt ganz oft mit den Kindern und gibt ihnen das Gefühl, also wenn du es jetzt nicht verstehst, dann weiß ich auch nicht, wie ich es noch erklären soll. Verstehe ich auch. Also die Eltern stehen meist unter sehr viel Stress und Druck. Wo kommt der her? Der kommt wiederum aus der Schule, aus dem Gedanken, naja, mein Kind ist anders wie die anderen, mein Kind versteht es nicht, hat vielleicht eine Störung. Ne? Und ja, für manche Eltern ist die Begutachtung zu einer Rechenstörung vielleicht auch eine Entschuldigung. Mein Kind kann es nicht so gut, es hat ja eine Störung, es kann gar nichts dazu. Und ich würde sagen, ja, volle 100% bin ich einer Meinung mit dir, dein Kind kann gar nichts dazu, aber es ist nicht gestört, es hat keine Rechenstörung, sondern es hat die falschen Impulse bekommen oder keine oder nicht die richtige Hilfestellung. Ne? Es wurde ihm nicht die Möglichkeit gegeben, Mathe auf Grundniveau zu verstehen. Und das ist meine Vorstellung von der Grundschule. Alle Kinder in der Grundschule müssten eigentlich immer auf Grundniveau durch die Themen gehen. Das heißt, natürlich kann ich mal bei einem Thema ein bisschen daneben liegen und es nicht ganz so gut geübt oder nicht ganz so gut verstanden haben. Dann schreibe ich halt meine 4. Im Extremfall vielleicht auch mal eine 5, wenn es mir gar nicht gut geht. Aber da spielen ja so viele andere Dinge eine Rolle. Wie war ich an dem Tag drauf? Was habe ich morgen zum Frühstück gehabt? War da vielleicht schon Ärger mit der Mama oder dem Papa? Ne? Regnet es draußen und mir geht's nicht gut? Ich hätte lieber Sonne. Habe ich den Stress der Klasse, weil jetzt eine Klassenarbeit geschrieben wird? Habe ich Angst davor, weil ich ehrgeizig bin und ich will eine gute Note schreiben? All das spielt ja unglaublich eine Rolle bei dieser ganzen Geschichte. Bin ich ein bisschen abgekommen von meiner Liste, aber ja, genau. Also von daher, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich wollte, aber ich komme sicher nochmal dazu. Ja, also das alles spielt eine Rolle beim Thema, welche Note schreibe ich? Und wie gesagt, man kann ja mal dann so einen Ausrutscher haben, sage ich mal, und dann würde ich sagen, okay, das ist eine Rechenschwierigkeit beim Thema oder ich habe es nicht gut verstanden, ja. So, aber im Grund sollte jedes Kind in der Grundschule grundlegende Kompetenzen aufbauen. Deswegen heißt es auch Grundschule. Also heißt, es müsste jedes Kind um die 3 herum sich bewegen. Also es kann natürlich auch 2 und 1 schreiben, ganz klar. Ja, auch ein Kind, was mal eine 4 schreibt, schreibt vielleicht mal eine 2. Aber was ich eben sehr viel erlebe, weil sich viele Eltern an uns wenden, ist eben das Problem, dass das Kind schlechte Noten schreibt, permanent Rechenschwierigkeiten zeigt, permanent genervt ist, Vermeidungsverhalten zeigt, starke Matheangst. Und dann ist es keine Rechenstörung, es ist nicht gestört, sondern dann braucht es einfach eine gute Hilfestellung und die braucht es schon ganz früh. Also ihr braucht es zum frühestmöglichsten Zeitpunkt. Deswegen, ich persönlich würde gar nicht abwarten, wenn ich merke, mein Kind hat Schwierigkeiten, ja, und die sind ein bisschen länger als nur 1-2 Tage. Und wenn ich sie immer kläre und es kommt nicht an, dann wäre ich schon hellhörig. Dann würde ich schon sagen, oh, also nicht, dass es in die falsche Richtung geht. Weil ganz ehrlich, woher weißt du denn, welche Hilfe du anwenden sollst, ne? Woher, also da muss man schon sehr viel wissen über Lernen, über Rechnen, Rechnen lernen, über unterschiedliche Konzepte im Kopf des Kindes, ja, über unterschiedliche Rechenstrategien, über das, was Schule vielleicht auch, sage ich mal, dem Kind falsch anbietet. Das kann ich so an der Stelle sagen. Das ist kein Schulbashing, aber es wird einfach für viele Kinder nicht die richtige Anschauung gezeigt. Wenn du dich mit Würfler schon näher beschäftigt hast, dann weißt du auch, dass wir anders arbeiten mit den Kindern. Wir haben eine andere Anschauung, die für die Kinder viel einfacher zu verstehen ist und viel schneller auch zu verstehen ist. Und da kann man sagen, okay, da ist die Schule jetzt auch, sage ich mal, ein bisschen mit dran beteiligt gewesen, ja, dass das Kind eben immer weiter nicht verstanden hat, immer weiter von den anderen wegdriftet. Ja, und dann, wie gesagt, sagt die Lehrkraft zu den Eltern, ja, jetzt müssten sie ein Gutachten machen lassen, ja. Und das finde ich dem Kind gegenüber überhaupt nicht gerecht. Ja, das kann gar nichts dazu. Und nochmal, alle Kinder, die in der Grundschule sind, die können auf Grundniveau da durchgehen, sollten sie auch schaffen, ja. Und ihre Potenziale ausbilden in den Bereichen, in denen sie einfach Potenziale haben. Ne, zum Beispiel im Schreiben oder Lesen oder in Musik oder in Sport, was auch immer. Und dann sind die anderen Fächer vielleicht nicht so gut bedient, aber spielt ja keine Rolle. Also ein bisschen Grundlage zu haben, braucht man ja, aber wieso müssen alle Aufgaben gekonnt werden? Ja, kommen wir zu dem Thema, dass die Eltern immer denken, alles, was die Schule dem Kind vermittelt, muss mein Kind auch können. Nein, auch das ist ein Trugschluss. Da würde ich dir einfach gerne zurufen, hab Mut zur Lücke, das stimmt überhaupt so gar nicht. Ne, es gibt einfach Themen, tja, die sind nicht wichtig für dich und für dein Kind schon gar nicht so rum. Also die kannst du einfach beiseite lassen, ohne Problem stellen. Ja. Gut. Oder was auch ganz oft vorkommt, ist, dass Eltern quasi an einem falschen Punkt anfangen. Und deswegen nochmal, also dass sie quasi Aufgaben üben, die aber eine ganz andere Voraussetzung brauchen, die das Kind noch gar nicht hat. Na, aber sie üben diese Aufgabe, ohne die Grundlage zu haben. Also das verunsichert das Kind immer, immer mehr, und das ist einfach schlichtweg nicht der richtige Weg und nicht die richtige Hilfe. Und komm immer wieder zum gleichen Ergebnis. Dein Kind zeigt es Rechenschwierigkeiten, braucht es die richtige Hilfestellung. Ist eigentlich einfach, und ich glaube, das weißt du auch selbst, aber wenn ich mir das alles anschaue, was hier ChatGPT so nennt, dann muss ich sagen, dicke Unterstreichung zu dem Wort lässt sich mit gezielter Übung verbessern. Da würde ich 100 Ausrufezeichen machen, generell, egal ob eine normale Rechenschwierigkeit nur einmal kurz in dem Thema oder sogar schon eine entstandene Rechenstörung, weil die richtige Hilfe gefehlt hat. Aber mit einer gezielten Übung kannst du alles verbessern. Ja, wie gesagt, unter dem Gesichtspunkt, wir haben noch genügend Zeit, kann das alles noch gut gehen. Und das Kind hat eben keine Störung des Rechnens oder eine neurobiologische Verarbeitungsstörung. So, letzter Punkt. Normale Rechenschwierigkeiten, sagt ChatGPT, also in Bezug auf Intelligenz, das ist jetzt auch spannend, schreibt ChatGPT, normale Rechenschwierigkeiten passt, also die Intelligenz passt meist zum Mathe-Leistungsstand. Was bedeutet das jetzt? Passt meist zum Mathe-Leistungsstand. Also ich finde es schon spannend, dass überhaupt ChatGPT in der Fragestellung von mir, sag mir mal, was sind denn Rechenschwierigkeiten, was ist Dyskalkulie, Intelligenz mit ins Spiel bringt. Das finde ich ja schon mal echt schwierig. Aber klar, in der Verbindung zu diesem genetische und kognitive Ursachen, ne, kommt natürlich sofort der Gedanke, das sind Kinder, die nicht ganz so klug sind. Lass dir das bloß auf keinen Fall einreden mit deinem Kind, das stimmt 100% überhaupt gar nicht. Also ich würde doch behaupten, dass ich klug bin, und ich war in Mathe in der Grundschule, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe geschlafen, aber ich war ganz sicher nicht ganz vorne mit dabei. Das würde ich wissen noch. Also ich bin so mitgeschwommen, glaube ich. Und hat das jetzt was damit zu tun, dass ich eben nicht ganz so intelligent bin wie andere? Nein. Ich würde einfach nochmal das Prinzip der verschiedenen Intelligenzen hier reinbringen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Intelligenzen. Das weiß man jetzt auch. Es gibt nicht die Intelligenz. Okay, zur Dyskalkulie sagt ChatGPT, durchschnittliche oder überdurchschnittliche Intelligenz, aber große Diskrepanz zur Matheleistung. Ah, jetzt weiß ich, was Sie damit meinen. Das heißt also, das Kind ist überdurchschnittlich intelligent, aber diese Intelligenz, man kann gar nicht verstehen quasi, dass das Kind in Mathe nicht performt. Das geht wieder zurück auf die Korrelation mit, man hat mal Dyskalkulie als Teilleistungsstörung bezeichnet. Ja, also was heißt man hat, sondern das wird in der Regel so bezeichnet. Es sollte eigentlich, wenn ein Gutachten erstellt wird, quasi bescheinigt sein, dass das Kind wohl in anderen Fächern eine durchschnittliche bis überdurchschnittliche Leistung erbringen kann, aber im Rechnen eben nicht. Ja, und beim anderen, bei den normalen Rechenschwierigkeiten ist das so, dass das nicht auffällt. Das passt eigentlich so zu den anderen Leistungen im Prinzip. So lese ich das jetzt. Es passt einfach. Das Kind hat vielleicht auch in anderen Fächern ab und zu mal Problemstellen, Herausforderungen. Und dann sagt man, ja, das passt. Ne? Es ist jetzt nur eine normale Rechenschwierigkeit, aber grundlegend nicht. Irgendwie verstehe ich das Konzept nicht ganz, merke ich gerade. Aber ja, ich nehme es jetzt mal so als gegeben hin. Ich würde aber ganz sicher sagen, es hat nichts mit der Intelligenz zu tun, sondern es hat was damit zu tun, wie das Kind Mathe vermittelt bekommt. Also welche Hilfestellung es bekommt und wie man ihm die Themen beibringt, ist das falsche Wort. Wir wollen dem Kind nichts beibringen, sondern welche Impulse man ihm gibt, damit es das verstehen und lernen kann. Immer wieder komme ich zum gleichen Punkt, ihr merkt's. Okay, jetzt also, wenn wir bei diesem Punkt sind, dass die richtige Hilfestellung das Wichtigste ist von allem, 100% hier du alles erreichen kannst mit deinem Kind, wenn du die richtige Hilfestellung einsetzt, dann ist es natürlich spannend zu wissen, welche Lösungen bietet die Schule bei Rechenproblemen. Das heißt also, welche Hilfe bekommst du denn von der Schule? So, und da schreibt ChatGPT, Schulen bieten bei Rechenproblemen verschiedene pädagogische, organisatorische und therapeutische Lösungen an. Hier ist eine Übersicht. So, ich gehe mal ganz kurz durch. Frühzeitige Erkennung ist natürlich wichtig, dass die Lehrkräfte beobachten. Gibt es Auffälligkeiten im Matheunterricht? Ne? Dann vielleicht eine Förderdiagnostik einsetzen und vielleicht auch die Schulpsychologin, den Schulpsychologen mit einbeziehen. Und da hier eine Beratung bei Verdacht auf Dyskalkulie kann dann eine genauere Diagnostik erfolgen. Da fängt es schon an. Ja, so. Also die frühzeitige Erkennung finde ich auch sehr, sehr wichtig. Was hast du jetzt von der Schule davon? Also ich finde es sehr wichtig, dass die Lehrkräfte beobachten und dir frühzeitig Rückmeldung geben, ob dein Kind tatsächlich Schwierigkeiten hat. Aber da sehe ich eine große Falle, weil ich sehr viele Eltern, die sich bei mir oder die sich von uns mit Würfelhaus begleiten lassen, eben melden, meine Lehrkraft hat gesagt, alles okay, alles im grünen Bereich, die ganze Zeit, bis auf jetzt. Kommen wir zu dem wichtigen Punkt des Zeitpunktes, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Wenn in eins vielleicht so unterschwellig und die Lehrkraft das gar nicht so wahrnimmt und die Eltern auch nicht, Rechenprobleme entstehen, die dann sich manifestieren und immer größer werden, ja, dann hast du gar nichts davon, dass die Lehrkraft das nicht beobachtet hat. Also du hast gar nichts davon, dass sie vielleicht beobachtet, aber das falsch einschätzt. So sehe ich das. Also du kannst dich nicht darauf verlassen, dass die Lehrkraft das richtig einschätzt. Das ist vielleicht das, was ich dir sagen wollte. Ja, wenn sie es einschätzt aber, und das ist die Gegenseite, wenn sie aber sagt, da gibt es Auffälligkeiten, dann kannst du dich darauf verlassen, dass sie da auf jeden Fall einen Punkt gemacht hat, weil wenn sie auffällt, dann ist die Problemstelle da. Definitiv. Also ich habe noch nie erlebt, dass Eltern zu mir gekommen sind mit ihrem Kind oder sich von uns begleiten ließen. Und wir machen ja immer eine Anfangsdiagnostik, zu schauen, wo steht das Kind. Und die Eltern gesagt haben, die Lehrkraft hat gesagt, es ist was vorhanden. Und ich habe festgestellt, nö, das Kind kann alles. Also ich kann mich jetzt gerade gar nicht erinnern. Sollte ich da falsch liegen und sich doch irgendjemand noch erinnern, dass das so war, dann gerne bei mir melden, aber mir fällt da, auf jeden Fall ist es selten. Ich sag's mal so. In der Regel ist es so, wenn die Lehrkraft entdeckt, da ist irgendein Problem, dann stimmt das auch. So, ja, dann haben wir höchstens, ich weiß, eine Ausnahme, fällt mir gerade ein. Es gibt natürlich Lehrkräfte, die einen enormen Anspruch an die Kinder haben und vielleicht gerade, es gibt ja auch Schulen, wo die Lehrkräfte immer wechseln. 1, 2, 3, 4 und dann wieder zurückgehen in 1, 2. Ne? Also die wechseln immer nach der vierten. Und dann gibt es Schulen, die wechseln die Lehrkräfte immer nach der zweiten. Also so rum. Es gibt Lehrkräfte, die machen dann immer nur 1, 2, 1, 2, 1, 2 und andere machen dann 3, 4, 3, 4, 3, 4 und so weiter. Ne, wenn jetzt eine Lehrkraft durchgeht, also 1, 2, 3, 4 macht und dann wieder zurückgeht, und die erste ist die Kluft meistens riesengroß, die kommen gerade aus der vierten Klasse, die Kinder gehen ja dann in die weiterführende Schule, ne, die haben da schon alles Mögliche von schwierigen Sachen gerechnet, ja, und dann kommt sie zurück zu den Erstklässlern und die ja gar nicht mit Mengen und Zahlen großartig was gemacht haben, dann kann es durchaus sein, dass die Lehrkraft Probleme sieht, weil es natürlich der Anspruch sehr hoch ist und dann vielleicht da was falsch einschätzt. Von daher kann es durchaus auch vorkommen, dass die Lehrkraft dich anspricht, aber letztendlich dein Kind sich noch wirklich im grünen Bereich befindet. Aber wie gesagt, das denke ich ist eher selten. Also du kannst dich nicht darauf verlassen, dass sie, wenn sie nichts sagt, dass nichts vorliegt. Wenn sie was sagt, kannst du dich darauf verlassen, in der Regel, dass da was vorliegt. Und dann ist die Frage der Förderdiagnostik, das darf ja eigentlich die Schule gar nicht machen. Da gibt es manchmal Lehrer, die in die Schulen kommen und dann sowas von außerhalb machen, aber in der Schule selbst ein Screening-Verfahren durchzuführen, Zaregi oder so, da muss man schon eingearbeitet sein, da muss man das sehr oft machen, man muss geschult sein, man muss wissen, was der Test auch wirklich testet, wie man das testet und so weiter. Ich glaube nicht, dass die Lehrkräfte in der Regel dafür, sag ich mal, das machen können oder auch dürfen sogar. Bin ich mir nicht ganz sicher, weil das ja in jedem Bundesland anders geregelt ist und ja sich vielleicht auch verändert hat, seit ich in Schule war. Aber ja, ich würde mal sagen, eher nicht. So, und dann gibt es natürlich den Weg der schulpsychologischen Beratung. Und das habe ich schon öfter erlebt, dass mir Eltern sagen, ja, hier, mein Kind musste zur schulpsychologischen Beratung und diese hat dann eine Dyskalkulie festgestellt oder zumindest eine Rechenschwäche oder so. Ne? Und von dieser Person wissen wir das jetzt. Und dann wird vielleicht weitergeleitet an ein Institut oder eine Psychologin außerhalb. Ne? Okay. Ich finde einen Test generell schwierig, das weißt du vielleicht schon, wenn du andere Podcasts von mir gehört hast. Ich bin gar nicht erstmal für Tests, weil ich immer denke, wenn ein Test gemacht wird, zu einer Leistung in den Fächern Deutsch und Mathe, dann macht das was mit dem Kind. Deswegen wäre ich da vorsichtig und ich würde erstmal schauen, dass du selbst irgendwie mit deinem Kind darüber redest und sagst, komm, wir schauen uns das mal genauer an. Aber so einen Test zu machen bei einer Person, die man nicht kennt oder die das Kind nicht kennt und dann quasi so ein Schreiben zu kriegen, was alles nicht stimmt beim Kind, finde ich so schwierig, auch für die Eltern, weil ich erlebe und ich möchte dich ermuntern, falls es bei dir so war oder vielleicht noch ansteht, schaue, dass du nicht die Brille aufziehst, was alles nicht stimmt, also die defizitäre Brille, dein Kind plötzlich mit anderen Augen anschaust, sondern dein Kind ist genauso okay wie vorher, 100% ist dein Kind richtig und da kann auch ein Test nichts dran ändern, ja, aber es macht was mit den Eltern und auch mit den Kindern, deswegen bin ich überhaupt kein Freund davon, ne, weil ich finde es wichtiger zu sagen, ja, okay, da ist eine Problemstelle, warum auch immer, vielleicht weil das Kind andere Themen im Kopf hatte und nichts mitgekriegt hat in der Schule, was ja auch mal vorkommen kann, oder weil in der Schule bestimmte Dinge einfach nicht gut laufen in Mathe oder weil, ja, und dann einfach schauen, wo steht das Kind genau, wo steht die Klasse, so machen wir das bei Würfelhaus, wir schauen, dass die Kinder so schnell wie möglich wieder eine Klasse anschließen können und alle Herausforderungen, die das Kind hat, auch damit integriert werden, ja, das ist der bessere Weg, eher zu schauen, wo steht es und wo muss es hin. Und bei der Dyskalkulie wird eher geschaut, wo steht es im Verhältnis zu den anderen, aber du hast nicht wirklich, und dann im Detail, und so genau muss man es gar nicht wissen, weil viele Dinge gar nicht so wichtig sind. Ja, aber dann, was mache ich dann damit? Ne? Aber das habe ich schon öfter in dem Podcast erwähnt, weißt du vielleicht schon. So gehen wir noch durch das ChatGPT noch die individuelle Förderung im Unterricht als Hilfestellung der Schule angebracht hat. Ne, differenzierte Aufgabenstellungen soll die Lehrkraft dem Kind geben und anschauliche Materialien und sowohl Förderstunden und Lernzeiten anbieten und Teamteaching, Unterstützung durch Sonderpädagogen. Ganz genau, das ist genau das als Paket, was du in der Schule auch verlangen kannst, wenn du das willst. Also differenzierte Aufgabenstellungen, die Lehrkraft deines Kindes muss in der Lage sein, das Tempo anzupassen, den Schwierigkeitsgrad und die Darstellungsformen. So steht es hier bei ChatGPT. In der Regel, in der Realität ist das nicht so. Also das Tempo anpassen, die Lerngeschwindigkeit von deinem Kind, ja, den Schwierigkeitsgrad, also weniger und leichtere Übungen und dann vielleicht mit einer anderen Darstellung, genau das finde ich die Schwierigkeit, das richtig zu machen, weil ich erlebe, wenn die Lehrkräfte das machen, wenn sie es machen, ja, dann wird es nicht richtig gemacht, nicht im Sinne des Kindes. Warum? Leichtere Übungen und weniger Übungen nützen dem Kind nichts. Also leichtere heißt, ich passe den Schwierigkeitsgrad an, das Kind kann jetzt noch keine 10er-Überschreitung, also bekommt es auch keine 10er-Überschreitung, sondern es bekommt Aufgaben ohne 10er-Überschreitung. So, wie soll es jetzt aber von den Aufgaben ohne 10er-Überschreitung zu den Aufgaben mit 10er-Überschreitung kommen? Wodurch? Ja, also da ist für mich eine riesen Kluft. Ich erlebe sehr viele Eltern oder ich habe die Erfahrung, dass mir Eltern auch erzählen, meine Lehrkraft hat gesagt, mein Kind kann jetzt noch nicht im Zahlenraum bis 100 rechnen, also muss es im Zahlenraum bis 20 weiter üben, damit es im Zahlenraum bis 100 mitkommen kann irgendwann. Nur das große Problem ist, in der Zeit, wo das Kind noch den Zahlenraum bis 20 permanent wiederholt, was es ja eh schon die ganze Zeit gemacht hat, ja, bleibt es ja hinter den anderen immer weiter zurück. Die anderen gehen ja weiter, die lernen ja weiter. Also das ist auf keinen Fall eine gute Empfehlung. Never ever, würde ich niemals machen, sondern man muss besser differenzieren in der Lernebene. Falls du meinen Workshop schon gehört hast, da erkläre ich das mit den Lernebenen, was es ausmacht bei den Kindern und wie man die einsetzt. Und genau darüber differenziere ich. Ich habe ja die Lernebenen erklärt, auch in einem anderen Podcast. Also Handlung, Bild, Verinnerlichung, Abstraktion, das ist die Differenzierung, die dem Kind hilft. Und hier kann ich von der Lernebene unterscheiden und nicht vom Schwierigkeitsgrad. Ist natürlich auch irgendwo der Schwierigkeitsgrad, aber letztendlich geht es nicht darum, leichtere Aufgaben zu machen erstmal, ne? Sondern die Möglichkeit zu bieten, über diese Lernebenen auch die schwierigeren Aufgaben zu lernen. Und zwar aufgebaut auf dem, was das Kind vorher gelernt hat. Das ist auch ein sehr wichtiges Prinzip beim Lernen. Ich kann nicht verlangen vom Kind, dass es was macht, was lernt oder was übt, wo die Grundlagen nicht dazu passen. Und das wird sehr oft falsch gemacht, ne? dass man quasi nicht anknüpft an Bekannten. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Das darf man nicht tun, sondern man muss schauen, sind die Grundlagen dann hier, genau hier für diese Übung, also für den Zahlenraum bis 100, ist die Grundlage nicht Zahlenraum bis 20, sondern die Grundlage ist Zahlenraum bis 10. Und dann kann ich im Zahlenraum bis 100 alles klären. Ich kann die Menge nochmal klären, ich kann den Stellenwert klären und ich kann die Rechenstrategien klären. So wie die Schule das aber macht, dass sie mit dem Zahlenraum bis 10 anfängt, dann den Zahlenraum bis 20, im Zahlenraum bis 20 das klärt mit dem Stellenwert und der Rechneroperation, so passt es halt eben nicht so gut. Das ist keine gute Differenzierung. Und dann jetzt nochmal zum Anpassen von Tempo, also weniger würde das ja bedeuten, das ist auch keine gute Sache, kann dem Kind manchmal helfen, aber ich finde sowieso, ein Kind braucht wenig Übung, wenn es verstanden hat, um was es geht. Und dann zu sagen, ich gebe dir weniger Aufgaben, damit du es nicht so schwer hast, ich weiß nicht. Also da komme ich auch nicht so ganz klar mit dieser Geschichte. Aber das ist das, was in Schule passiert. Und natürlich verschiedene Darstellungsformen, dann kriegt's halt einfach eine zusätzliche Hilfe. Also nochmal, die Kinder, die eine Hilfe auf dem Tisch haben, in der zweiten Klasse, ein 100er-Feld, eine 100er-Tafel, ein Zahlenstrahl, was auch immer, das sind die Kinder, die Problemstellen haben. Aber wie kommen sie denn von diesen Darstellungsformen weg? Wie kommt das außen nach innen, sage ich immer. Du versuch dir mal eine 100er Tafel, also das sind die diese Rahmen oder 100er Rahmen, ja, wo man die einzelnen Perlen bis 100 sind da aufgereiht in 10er Reihen und dann kann man die schieben. Wie soll so ein Ding in den Kopf kommen vom Kind? Wie soll das transportiert werden zu den Zahlen, dass das Kind irgendwann nur noch die Zahlen im Kopf hat? Das geht gar nicht. Das ist unheimlich schwer. Ich habe mal ein Kind kennengelernt. Ich glaube, er hieß Timo. Ein Junge, zweite Klasse, der hat es tatsächlich geschafft, dass die 100er Tafel, also 100er Rahmen oder wie auch immer man das nennen will, also das mit den 100 Perlen, im Kopf abzubilden. Der war visuell sehr stark, also der hat sehr starke Kompetenzen gehabt im visuellen Bereich und konnte das schaffen. So, und dann habe ich gesagt, ja super, du kannst dadurch das rechnen. Also er hat mir erklärt, wie er das macht. Er schiebt jetzt 3 Reihen und dann noch 5 Perlen und dann schiebt er nochmal 7 Perlen und dann weiß er das Ergebnis so ungefähr. Und dann habe ich gesagt, Timo, kannst du mir auch sagen, bist ja jetzt schon Ende 2. Klasse, was ist denn die Hälfte von 50? Da hat er gesagt, nee, weiß ich nicht. Konnte er mich mit dem 100er Rahmen nicht lösen. Ja, das ist auch sehr schwierig. Also ich muss schon verstanden haben, was mir das Anschauungsmittel eigentlich beibringen will, nämlich das Mengenverständnis und ich nicht muss nicht das Übungsmittel, die Anschauung, die muss ich nicht verstanden haben, im Sinne von, die muss ich, die hat keinen Selbstzweck, so will ich sagen. Ja? Sondern das muss die Brücke sein zur Zahl, die Brücke zur Aufgabe. Gut, also Darstellungsformen kann ich nur wärmstens Würfelhaus empfehlen, ganz klar, weil das ist eine sehr einfache Darstellungsform, die von Kindern mitentwickelt wurde und die ich aufgegriffen habe, einfach weil ich gemerkt habe, die funktioniert einfach sehr schnell und ist einfach zu verstehen. So, dann haben wir noch anschauliche Materialien, da war ich eben schon, Verwendung von Würfelperlen, Zahlengeraden, 100er Tafel und so weiter. Und das ist auch nochmal ein Kardinalsfehler, muss ich jetzt auch nochmal erwähnen, weil ich hatte gerade eine Fortbildung mit Lehramtsanwärtern und da war das auch eine Frage. Da hat ein junger Mann gefragt, ja, ich habe mit einem Kind was geübt, der konnte was nicht und dann habe ich mit dem probiert, mit dem und mit dem und irgendwie komme ich nicht durch. Ja, genau das ist die Problemstelle. Bitte mach diesen Fehler nicht. Nicht, dass du Würfel, Perlen und das noch und jetzt probiere ich mit dem und mit dem. Nein, Das funktioniert gar nicht. Du verwirrst dein Kind komplett. Ja, bleib bei einer Anschauung und ich kann dir noch mal Würfel aus wärmstens empfehlen. Bleib bei dieser Anschauung und führe mit dieser Anschauung die Themen durch. Und nicht springe nicht mit den Anschauungen. Das ist eine Katastrophe für die Kinder. Ja, je mehr Schwierigkeiten das Kind hat, desto weniger Anschauungen braucht es. Am besten nur eine. Das ist mein Tipp an dich. Förderstunden, Lernzeiten, zusätzliche Übungszeiten mit gezielter Förderung durch Lehrkräfte. Zusätzliche Übungszeiten ist erstens mal eine Bestrafung fürs Kind. Ja, das Kinder sind ja brav, machen es meistens mit. Ja, würde ich auch nicht machen. Und ich würde sie schon gar nicht aus dem Matheunterricht rausnehmen in der Schule. Gut, ich habe sie rausgenommen, aber ich habe anders gearbeitet. Und gezielte Förderung durch Lehrkräfte oder Förderpädagogin. So, und da muss jetzt die Lehrkraft oder der Förderpädagoge, die Förderpädagogin, die müssen jetzt gut geschult sein, um zu wissen, was sie mit dem Kind machen. Und ich würde dir raten, schau genau hin. Wenn dein Kind Förderung in der Schule bekommt, wenn es differenziert wird und es hat nicht in relativ kurzer Zeit den Anschluss an die Klasse geschafft, dann stimmt was nicht. Dann stimmt was nicht. Ja, also wie ich vorhin erklärt habe, es muss durch gezielte Übung, das hatten wir ja vereinbart, das ist der Grundtenor, gezielte und richtige Übung, muss es auf Klassenlernstand und Klassenniveau kommen. Und wenn die Schule frühzeitig merkt, dass da was nicht stimmt, frühzeitig interveniert, müsste das Kind relativ schnell wieder dort sein, wo die anderen sind. Daran kannst du es messen. Ist es aber so eine Never-Ending-Story quasi, dass das Kind permanent klassenweise hier oder in jeder Klassenstufe quasi immer im Förderunterricht ist oder so oder immer weiter abfällt und die Problemstellen gar nicht aufgearbeitet werden, dann stimmt was mit den Förderstunden nicht. Es stimmt auch was mit dem, wie die Förderstunde abläuft, nicht. Also es ist schon mal, ich sag mal, in der Schule gar nicht möglich, das Kind jeden Tag zu fördern. Also wird es nur einmal die Woche sein vielleicht und dann sind mehrere Kinder dabei und dann kommt sehr wenig beim einzelnen Kind an. Das muss schon die Lehrkraft sehr, sehr gut machen, was es sicherlich auch gibt, ja. Aber da würde ich drauf achten. Teamteaching ist klar, wenn noch jemand mit in der Klasse ist, ist es auch leichter zu differenzieren und zu fördern. Ganz klar, aber einfach immer hier der Tenor. Es ist immer die Frage, was du mit dem Kind machst. So, jetzt kommen wir noch zu dem Punkt außerunterrichtliche Förderung. Ist ja auch das, was Schule anbietet. Ist das tatsächlich so? Lerntherapie bei Dyskalkulie oder Förderverein und Nachhilfegruppen, das ist das, was Schule ganz sicher nicht lösen kann. Da hat ChatGPT irgendwie was falsch verstanden. Also das wird nur passieren außerunterrichtlich, wenn du das als Elternteil initiierst. Ja, es gibt da wohl eine Lernförderung im Rahmen von Programmen, Bildungs- und Teilhabepaket, ja. Aber vielleicht spricht dich die Lehrkraft darauf an, aber das wird nicht in der Regel nicht in der Schule passieren oder zumindest nicht im direkten Kontakt mit den Lehrkräften. Also es ist nichts, was innerhalb der Schule als Standard wahrscheinlich läuft. Aber da kann ich mich auch, lasse ich mich gerne berichtigen. Ne? Kann sein, dass es vielleicht auch in manchen Schulen tatsächlich so läuft, aber das ist dann, Personal, was von außen kommt. Das sind, glaube ich, keine Lehrkräfte dann. Okay, in Fördervereinen, Nachhilfegruppen, schulinterne oder externe Lernangebote, ja. Aber wie gesagt, auch hier nochmal der Grundtenor. Derjenige, der dein Kind fördert zusätzlich, muss Ahnung haben von Mathe, muss Ahnung haben von der Problemstelle, muss Ahnung haben vom Schulischen, was die Schule gerade macht, muss Ahnung haben davon, wie er dein Kind so schnell wie möglich dahin bringt. Daran würde ich den Erfolg und daran würde ich auch das Ganze messen. Also ich habe schon so viele Eltern erlebt und begleitet, die mir gesagt haben, mein Kind hat Lerntherapie gehabt und das und in der Schule und zack. Und nein, es ist nicht auf Lernstand und es ist ein Grundschulkind. In Deutsch vielleicht passable Leistungen. Dann kann ich dir einfach sagen, das ist ein Versagen der Menschen, die mit dem Kind gearbeitet haben und nicht ein Versagen deines Kindes. Das kann ich so 100% einfach behaupten, weil ich das weiß aus meiner jahrelangen Erfahrung. So, kommen wir zum fast letzten Punkt, Nachteilsausgleich und Notenschutz. Das bietet die Schule bei diagnostizierter Rechenstörung. Kann die Schule einen Nachteilsausgleich gewähren oder einen Notenschutz bieten? Ja, das kann es bieten, das kann die Schule bieten, das stimmt. Also zum Beispiel mehr Zeit oder Hilfsmittel, alternative Aufgabenformen. Ne, da musst du dich in deinem Bundesland kundig machen, weil ich habe das Gefühl, in jedem Bundesland ist es ein bisschen anders geregelt. Und nicht nur im Bundesland, sondern in jeder Schule scheint mir das anders geregelt zu sein. Also da würde ich einfach mal schauen, was ist wirklich für mein Kind drin. Aber wie gesagt, unter der Voraussetzung, es ist diagnostiziert. Und das ist der springende Punkt für mich. Ich finde, Schule hat den Auftrag, jedes Kind zu differenzieren und nicht erst, wenn es diagnostiziert ist. Also das finde ich einfach der falsche Ansatz. Ich bin mir sicher, wenn du in der Grundschulverordnung deines Bundeslandes schaust, dann steht da drin, dein Kind hat ein Recht auf Differenzierung. Also das Kind soll nach seinem individuellen Lernstand differenziert arbeiten dürfen. Und für mich ist das eindeutig eine Aussage, dass dein Kind mehr Zeit haben darf, ohne dass du eine diagnostizierte Rechenstörung oder Dyskalkulie hier als Gutachten in die Schule schleppst. Aber scheinbar liege ich da falsch, weil ich ganz viele Eltern erlebe oder sich bei mir melden, die sagen, ja, meine Lehrkraft besteht darauf, ne, dass das Kind ein Gutachten hat, sonst kann es nicht mehr Zeit kriegen. Für mich stimmt da irgendwas gar nicht mehr. Aber wie gesagt, da musst du nochmal genau schauen in deinem Bundesland, wie das geregelt ist. Ich finde aber, da würde ich mich gar nicht großartig drauf verlassen, sondern ich würde sagen, wir schauen einfach, dass das Kind das alles schafft, dann brauchst du auch keinen Nachteilsausgleich. Das wäre meine Vorgehensweise. So, und jetzt haben wir noch als letzten Punkt die Kooperation mit Eltern und Fachstellen. Elternberatung, Information über Fördermöglichkeiten, sagt ChatGPT, Hausaufgabenhilfe, Lerntherapien und Zusammenarbeit mit Kinderärztinnen, Therapeutinnen und Schulpsychologinnen. Das ist richtig, das kann die Schule dir bieten. Aber wie gesagt, die Elternberatung auch wieder unter dem Aspekt, was wird dir empfohlen? Ich habe sehr oft erlebt, dass die Eltern sagen, ja, die Schule hat mir empfohlen, ich soll mehr üben mit dem Kind. Und jetzt sind wir wieder fast beim Anfang. Ja, was nützt dein Kind wirklich? Ne, von den ganzen Sachen, die ich jetzt hier über ChatGPT mit dir durchgesprochen habe. Also ChatGPT hat ja die Punkte so aufgegriffen. Was nützt da von deinem Kind? Und ich komme nochmal ganz am Ende auf den gleichen Punkt. Deinem Kind nützt eigentlich nur eine sehr gute Diagnostik. Wo steht dein Kind? Was hat es nicht verstanden? Warum hat es das nicht verstanden? Wo steht die Schule? Was müsste es verstanden haben? Also wo muss es sein? Und wie, mit welchen Mitteln, mit welchen Übungen und mit welcher Intensität braucht das Kind jetzt oder was braucht es jetzt, damit es genau dahin kommt? So, das sind die grundlegenden Dinge und du kannst immer danach gehen, dass wenn du die richtigen Hilfsmittel nimmst und die richtige Hilfestellung, so wie wir das von Würfel aus anbieten, mit der richtigen Diagnostik, die wir auch anbieten, dann kannst du dir sicher sein, dass dein Kind Fortschritte macht und wenn wir einen ausreichenden Zeitrahmen haben, auch da ankommt, wo die anderen sind, auf dem schnellsten Wege, ohne Stress. Das kannst du von Würflers erwarten. Und das wäre auch das, was ich als Standard ansetzen würde für alles, was die Schule anbietet und was außerhalb angeboten wird. Ja? Und das wäre jetzt mein Schlusswort zu sagen. Schau, wenn dein Kind in irgendeiner Form, egal ob jetzt Rechenschwierigkeiten, temporäre Rechenschwierigkeiten aufgetreten sind in einem Thema oder auch nur zu einer bestimmten Zeit, weil das Kind vielleicht gerade andere Sachen im Kopf hat oder ob es eine Dyskalkulie ist, also eine begutachtete Rechenstörung oder Rechenschwäche, ganz egal. Das, was dann gemacht wird, ist ausschlaggebend dafür, wie es weitergeht mit deinem Kind. Und du musst es immer daran messen, wie erfolgreich das ist, was mit deinem Kind durchgeführt und angewandt wird. In diesem Sinne, ich hoffe, dass du vieles hier mit rausnehmen konntest. Bis zum nächsten Mal.